Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone.
Hallo und herzlich willkommen zur 40. Folge Drinnis. Zum 40. Mal sage ich jetzt, oder wir sagen, wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Chris, was löst das in dir aus? 40 Folgen Drinnis.
Eigentlich immer noch dasselbe wie am Anfang. Nervosität bei jeder Aufnahme. Und es ist auch Wahnsinn, wenn man denkt, dass die Leute Podcasts hören, auch diesen Podcast zum Einschlafen in der Mittagspause vom Bewerbungsgespräch zum Runterkommen. Mhm. Und ich dabei aber nervös bin und du auch.
Ja.
Es ist ein Riesengefälle zwischen den Leuten, die den Podcast machen und den Leuten, die den Podcast hören. Aber ja, da sind wir auch professionell.
Natürlich. Da sind wir professionell, aber wir machen den Leuten auch nichts vor. Wir können ruhig sagen, dass wir auch nervös, also dass wir sehr nervös sind eigentlich, wenn wir aufnehmen, weil wir wollen natürlich auch alles richtig machen. Und das beruhigt vielleicht andere Leute auch, wenn sie hören, okay, die machen zwar einen mega coolen Eindruck, aber die sind auch nervös.
Naja, mega cool will ich jetzt nicht sagen.
Ich weiß nicht, ob das irgendjemand denkt. Wahrscheinlich wissen auch alle, dass wir nervös sind, weil sie es hören. Aber gut, ja, jetzt haben wir schon 40 Folgen. Ich finde das ganz verrückt und ich habe auch darüber nachgedacht. So jetzt, um die Zeit vor einem Jahr, haben wir uns das erste Mal, ist uns so der Gedanke gekommen, diesen Podcast zu machen und haben wir so Ideen gesammelt und so ein erstes Konzept geschrieben.
Naja, die Idee hatten wir schon länger, aber vom Jahr haben wir gesagt, jetzt komm, gehen wir das
mal. Genau, dann ist es plötzlich so was Richtiges geworden, indem wir es einfach aufgeschrieben haben und ein Konzept geschrieben haben und ein Foto von uns drauf gemacht haben. Es war plötzlich so was Offizielles.
Vielleicht hören die Leute auch den Podcast, weil sie sich von ihrer eigenen Nervosität ablenken wollen, weil sie merken, dass wir auch nervös sind. So wie man Trash-TV guckt, man will sich von den eigenen Problemen ablenken, weil der andere auch Probleme hat. Das ist vielleicht gar nicht entspannt, sondern sie denken, ach, oh, jetzt höre ich den zwei wieder zu, wie sie da am Bibern sind, am Zaudern.
Ja, aber das ist ja oft so, dass man Sachen guckt, weil man oft andere Konflikte interessanter findet, als sich den ganzen Tag mit den eigenen Sachen und Sorgen zu beschäftigen. Also es ist ja bei uns auch so, dass wir oft Sachen gucken, einfach um unsere Konflikte zu vergessen. So.
Zum Beispiel Camping-Dokus.
Ja, oder es ist halt viel cooler, wenn Carla Loth und André Mangold sich streiten, als wenn wir uns den ganzen Tag mit unserem Streit beschäftigen. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir in 40 Folgen sehr viele Drinnis dazugewonnen haben und auch Nicht-Drinnis, die diesen Podcast mögen und wir eine rege Community haben, die sehr nett sind und uns wohlgesonnen. Und wir sind eigentlich ganz happy mit dem Zwischenstand.
Ja, sehr happy. Und gerade habe ich Camping-Dokus erwähnt. Ich habe mir letztes Mal darüber nachgedacht, dass der Erfolg von Camping-Dokus, glaube ich, besteht darin, das ist ja wirklich Wahnsinn. Da werden gefühlt jeden Tag 200 NDR-Camping-Dokus hochgeladen, die eigentlich auch immer gleich sind.
Ja.
Und ich habe mir den Eindruck, ich glaube, das Erfolgsgeheimnis davon ist, dass das ja Leute sind, die wohnen oft dort oder zumindest für eine begrenzte Zeit, für einen Urlaub. Es gibt auch Langzeitcamper. Und man kann als Kamerateam eine Drehbewilligung holen, auf den Campingplatz gehen und sagen, hallo Leute, wie wohnt ihr denn hier? Und die Leute sind sehr zeigefreudig. Ich glaube nicht, dass du jetzt in ein Wohnviertel gehen kannst und sagen, hey, wir haben eine Kamera, dürfen wir in euer Haus rein und gucken, wie ihr lebt. Ich glaube, da zeigt man sich nicht so gerne. Aber ich glaube, da sieht man so einen Einblick in andere Leben und sie sind sehr zeigefreudig und ich glaube, deswegen ist das auch so beliebt.
Und weil das Kamerateam dann auch auf dem Campingplatz übernachten darf. Und das ist ja sowieso geil.
Je nachdem, was man für ein Typ ist. Für mich ist Camping, glaube ich, rein gar nichts. Ich kann mir das nicht vorstellen, zumindest nicht auf dem Campingplatz bei anderen. Der Gang zur Dusche wäre für mich der Horror. Also ich würde dann immer nachts um zwei duschen gehen oder vielleicht auch nicht, wenn ich es mir genau nachdenke.
Deswegen finde ich es halt geil, wenn man so ein Hightech-Wohnmobil hat, wo man im Wohnmobil duschen kann.
Das größte Wohnmobil der Schweiz.
Und ich habe wirklich gute Gefühle, wenn ich an Camping denke, weil ich habe ja schon mal erzählt, dass wir, als ich Kind war, oft in Frankreich campen waren, auf so Familiencampingplätzen. Mhm. Und da waren wir zwar nicht im Wohnmobil, aber im Zelt. Und ich habe da irgendwie schöne Gefühle, das sind schöne Erinnerungen. Aber ich weiß nicht, ob das, wenn ich es heute machen würde, was ganz anderes wäre, weil plötzlich sieht man ja auch die Menschen mit ganz anderen Augen und plötzlich sind dann die Leute nervig, die irgendwie neben dir komische Sprüche drücken und so. Mhm. Als Kind nimmt man das ja nicht wahr, da nimmt man nur die Kinder in seiner Umwelt so wahr, mit denen man so spielt und die schöne Natur und was man alles erlebt. Aber ich glaube, als Erwachsene campen ist nochmal uncooler. Also ich glaube, als Kind ist es echt cool.
Es gibt ja viele Leute, die finden das sehr cool und es gibt auch Leute, die schreiben mir manchmal, ey, campen ist voll das Drinny-Ding. Da würde ich sagen, für mich als Drinny ist das überhaupt nicht mein Ding. Weil wenn ich mir vorstelle, ich komme raus und das Erste, was ich sehe, sind andere Leute, die auch aus dem Campingwagen rauskommen.
Eine Klopapierrolle in der Hand.
Es ist halt was anderes, wenn man illegal im Naturschutzgebiet campt, ne, wo niemand ist, weil es illegal ist. Ja. Dann kann ich mir das schon vorstellen.
Ja. geht doch alle mal illegal campen. Das ist doch wirklich super. Nee, ich glaube, alleine campen ist schon cool. Aber dann, sobald du an so einem riesen Campingplatz bist, wo so 7 Millionen Leute sind, mega anstrengend, mega nah alle aneinander und so.
Da finde ich es aber schon fast wieder gut, wenn wirklich 7 Millionen Leute da sind, da geht man dann wieder unter in der anonymen Masse. Das gefällt mir dann wieder. Das ist so ein bisschen wie Großstadt, wo scheißegal ist, ob man jetzt in der verpissten Boxershorts einkaufen geht oder im Anzug. Interessiert niemanden. Ja, wirklich. Auf dem Dorf, wo wir beide aufgewachsen sind, da wäre das dann 2 Monate das Gespräch. Da würde es dann heißen, dass der eine, das ist der Sommer Junior, der ist letztens hier mit der Jogginghose einkaufen
gegangen. Ich möchte aber kurz klarstellen, dass Chris nicht mit einer verpissten Boxershort einkaufen geht.
Nein, aber besonders während Karneval sieht man solche Sachen.
Ja, das
und
stimmt.
Auf dem Dorf, glaube ich, wäre das nicht möglich, zumindest dort, wo ich herkomme.
Das stimmt. Aber apropos Urlaubsmöglichkeiten. Noch ein anderes Thema. Ich habe darüber nachgedacht. Es gibt ja Leute, die haben ein Hausboot. Es gibt auch Leute, die kaufen ein Hausboot und renovieren das. Ich finde das total wack. Aber was ich vorschlagen möchte, was cooler ist, ein U-Boot zum Hausboot umfunktionieren und dann im U-Boot quasi Urlaub machen. Ja. Das wäre doch voll geil, wenn es jetzt nicht, es ist ja total irgendwie en vogue, wenn Leute um die 30 dann sich ein kleines Bötchen zulegen und dann irgendwie auf dem Wannsee rumfahren.
Oder ein Van und dann den
umbauen.
Hashtag Vanlife.
Vanlife Diaries. Und also ich finde, neue Trends als wären ein U-Boot umzubauen.
Ja.
So richtig Hügge, innen drin, ja. So richtig Hügge.
Ein UDS ist sehr Atom-U-Boot aus dem Kalten Krieg und dann aber schön Hügge hin.
Genau, und kaufst dann irgendeinem Kriegsverbrecher ein altes U-Boot und dann machst du das aber schön, damit dann so ein schöner, da wird dann ein kreativer Treffpunkt für junge, kreative Männer mit Bart und Kappe, die bei Viva Con Agua ein Praktikum gemacht haben. Und das finde ich, das sollte das nächste Projekt von uns sein. Wir machen ein Drini-U-Boot. Und dann ist so wirklich so samstags im August, Chris, es ist so schönes Wetter, wollen wir rausfahren mit unserem Boot? Ja, machen wir. Und dann ab ins U-Boot und dann schön 2-3 Stunden unterm Wannsee durch.
Stell dir vor, es gibt ja Leute, die wohnen auch auf dem Hausboot.
Ja.
Bekannteste Gruppe, die Kelly Family, die das mal gemacht hat. Aber es gibt ja auch Leute, zum Beispiel in Amsterdam sieht man das teilweise, wenn man da als Tourist unterwegs ist, Leute, die auf dem Hausboot wohnen.
Ja, aber in Amsterdam sind es ja wirklich wenigstens Hausboote.
Ja.
Bei den Kellys war es ja einfach nur ein Boot.
Ja.
Das war ja noch nicht mal ein Haus.
Ja.
Das ist einfach nur ein Boot.
Aber man könnte ja auch dauerhaft auf dem Haus U-Boot wohnen. Und wenn es dann klingelt, Paket, Boot innen, komm, einfach abtauchen. Unter Seegang.
Nur diese kleine Luke guckt die ganze Zeit raus. Das finde ich eigentlich perfekt. Warum haben wir noch kein U-Boot? Wie teuer ist ein U-Boot? Können wir uns das leisten?
Ich habe da kein Gespür. Ich weiß nicht, was man da rechnen muss. 100.000? 1 Million?
So viel?
2 Millionen?
Also ein Boot kriegst 20.000? Du doch schon irgendwie für 10.000 Euro, oder?
Ich glaube, es kommt auch darauf an, wie der Zustand ist. Ich glaube, im Atlantik liegen schon noch ein paar U-Boots von früher rum. Ich glaube, wenn man die bergen würde, wäre es günstiger.
Meinst du, es gibt auch so luxussanierte U-Boote, die dann mega teuer sind von so Immobilienhaien?
Die dann so Beyoncé mietet, wenn sie Geburtstag hat.
20 Quadratmeter für 4 Millionen Euro.
Und dann vor Nizza anlegt.
Lass Beyoncé in Ruhe.
Ja, klar.
Die hat das verdient, sie ist 40 geworden. Aber das wollte ich jetzt gar nicht sagen. Ich finde, das U-Boot sollte das neue Hausboot werden. Das ist für mich das Hausboot für Drinis, ist das U-Boot.
Schöne Eiswürfelmaschine installiert.
Richtig.
Vielleicht ein Jacuzzi.
Ja. Ich kann mal ganze Kreuzfahrten auf riesigen U-Booten machen. Statt auf der AIDA bist du dann im U-Boot. AUDA. AUDA Cara.
Ist es im U-Boot kalt oder warm? Also in diesen U-Boot-Filmen, ne, so Zweiter Weltkrieg oder so, Kalter Krieg, haben die immer so Pullis an, aber sie schwitzen auch immer. Oder sind die so Tanktops? Ist es da warm oder kalt?
Das ist eine gute Frage.
Unter Wasser
aber ich
ist es
auch
kalt.
Also generell von innenarchitektonischer Sicht muss ich sagen, sehr kühl eingerichtet. Also die hätten sich das schon dafür, dass sie da Wochen oder Monate, ich weiß gar nicht, wie lange waren die da im Krieg unter Wasser? Lange?
Ja, sehr lange.
Hätten sie sich auch ein bisschen Hügel einrichten können, oder?
Mehr Sandfarben, die fehlen.
Sandfarben, gedeckte, leichte Terrakotta. Töne.
Köln-Influencer-Style.
Ja, ein bisschen mehr Textilien, Vorhänge auch mal installieren im U-Boot.
Alles in beige. Sogar Geburtstagstorte des Kindes. Alles in beige.
Oh, mit dem U-Boot Kamuschka 1.
Da
ein beiges
mir,
U-Boot.
Da denke ich mir manchmal bei so Baby-Influencer, die alles in beige kleiden, auch das Kind, werden die Nahrung des Kindes so umstellen, dass das Kind auch irgendwann beige scheißt?
Das kriegt nur beiges Essen, beiges Getränk, beige Getränke und das scheißt dann auch beige. Und dann scheißt das in die beige Windel, scheißt das in beige.
Ton in Ton. Mein Kind scheißt Ton in Ton.
Ich habe lange überlegt, wie kommt das überhaupt, warum alle InfluencerInnen, vor allem in Köln, aber auch generell, diesen Beige-Hype. Und dann ist mir klar geworden, das kommt natürlich von Kim Kardashian, von Skims. Die hat ja diese Erdtöne rausgebracht. Und da war es ja mega der Hype. Und das ist einfach viel zu spät nach Deutschland geschwappt.
Ich habe den Eindruck, weil die einfach innerlich schon Rentner sind. Also ich muss da immer an die Rentner, an den Rentner-Tarn, an der Rentner-Camouflage denken.
Die sind nämlich genauso spießig. Es ist so. Es ist so. Die sind spießig, die Leute.
Die würden sich kein U-Boot kaufen.
Nee, die würden sich kein U-Boot kaufen und das auch nicht Hügel gestalten.
Du musst dir vorstellen, wenn es dann an der Tür klingelt, im U-Boot, und es dir nicht passt, dann kannst du ein Torpedo abfeuern.
Ich habe auch noch eine Frage, wo ist denn überhaupt die Klingel?
Ich weiß nicht so.
Es muss eigentlich so einen Knopf geben, so ein Funkding.
So eine Enigma-Verschlüsselungsmaschine aus dem Zweiten Weltkrieg. Kennst du diese Code-Maschine?
Ich kann nicht mehr. Ja, ich möchte jetzt bitte in ein U-Boot investieren.
Eine Hücke-Kriegsmaschine.
Was meinst du, wie viele U-Boote stehen aktuell zum Verkauf auf der Welt?
Ich weiß nicht, wo muss man da gucken? Bei Kleinanzeigen?
U-Boot-Home24.de.
Ich mache eine Wette mit dir. Wenn man jetzt bei Kleinanzeigen reinguckt, da würde man ein U-Boot finden.
Echt?
Es gibt für alles einen Markt.
Das mache ich. Ich muss los.
Ich habe letztens auch so eine NDR-Doku geguckt, wo es ums Tauchen ging. Also eigentlich die Vorstufe zum U-Boot. Man zieht sich eine Tauchermaske an, hat aber noch keinen Schutzpanzer um sich herum. Und da habe ich mich gefragt, ist das jetzt ein Drini-Hobby oder ist es das Gegenteil?
Tauchen?
Man taucht ab, man ist weg. Die Leute können dich erstmal nicht ansprechen, aber man muss ja trotzdem zu zweit tauchen.
Ja.
Und man muss kommunizieren mit diesen Handzeichen.
Ja.
Man kann da nicht sagen, du, sorry, ich habe jetzt keinen Bock auf Smalltalk. Es ist schon wichtig, dass man da miteinander kommuniziert.
Ich zeig dir dann unter Wasser den Mittelfinger.
Das hat bestimmt auch eine Bedeutung. Garstufe 1. Oder ich weiß nicht.
Lass mich in Ruhe, du Arschloch, ich will alleine tauchen. Nein, aber das ist eine gute Frage. Also ja, für mich wäre es nichts, weil ich da, glaube ich, irgendwann Panik kriegen würde so. Mhm. Aber generell ist es eigentlich, glaube ich, schon cool, so unter Wasser, also mehr oder weniger alleine. Man kann nicht reden, niemand kann dich anquatschen. Die Fische können auch nicht reden. Ist eigentlich, finde ich, es angenehm.
Ich würde nur da tauchen, wo ich da nicht schwimmen gehen würde. Ich würde mich extrem ekeln, wenn ich da sehen würde, was da alles rumschwimmt und was da vor allem alles drin liegt, wenn man so jetzt im See taucht oder so. Warst du noch nie tauchen?
Ich war nur schnorcheln in Thailand. Da ist man quasi mit so einem Schiff rausgefahren aufs offene Meer und dann haben die einen so rausgeschmissen. Also man musste dann von Bord springen und dann hatte man so Schnorcheldinger und dann konnte man Fische sehen. Das hat mir eigentlich gereicht. So. Also es war schon so an der Grenze zu meiner Komfortzone, schon so fast vor Panikattacke, aber noch zu schön, um eine Panikattacke zu haben. Es war dann doch zu schön, die Fische zu sehen. Aber es ist schon beängstigend, auf dem offenen Meer zu schwimmen.
Trotzdem eine bunte Wasserwelt. Man sieht viel Fische, Lebewesen. Weißt du, wo ich mal tauchen war?
Nee.
Im Freibad.
Hast du auch schöne Fische gesehen?
Nee, habe ich nicht gesehen. Aber es stimmt tatsächlich. Also als ich tauchen war, das war so ein Schnupperkurs. Ich glaube, das war so eine spontane Sache. Da war ich ganz klein. Vielleicht 7, 8 so.
Süß, mit 7 tauchen.
Und die wollten halt Kinder anwerben für ihren Tauchverein. Und dann haben die eine kurze Anweisung gegeben und dann war ich irgendwie 10 Minuten tauchen. Und ich weiß noch, wie anstrengend das war, diesen Sauerstoff reinzuziehen. Und da war ich auch kurz an einem Punkt, das weiß ich noch, wie ich fast eine Panikattacke hatte unter Wasser. Ja. Weil ich dachte, ich muss so ziehen die ganze Zeit. Das ist anstrengend.
Ja, dann
und dann habe ich mir selber gesagt, nein, Chris, du hast jetzt keine Panikattacke. Das wäre peinlich. Weil dann müsste ich ja ein Zeichen machen. Und ich war auch nicht so, also ich weiß noch so, was sie uns gesagt haben. Daumen hoch heißt nicht okay, sondern das heißt hochgehen. Mhm. Sondern dieser runde Kreis mit dem Zeigefinger und Daumen heißt okay. Und ich wusste aber auch nicht mehr, was kommunizieren. Also ich kannte Panikattacke, ich muss auftauchen. Mir geht's gerade nicht so gut. Oder soll ich es überwinden? Das hätte ich jetzt mit meinen Fingern nicht ausdrücken können.
Ja.
Darum habe ich einfach gesagt, nein, unterdrücke sie jetzt, du Arschloch.
Ich würde dann so die Pommesgabel machen. Leute. Nee, aber man kriegt voll Panik, wenn man zieht. Und es kommt erst zu spät, der Sauerstoff, das finde ich auch, weil dann denkst du nämlich automatisch, es ist zu wenig Sauerstoff da. Mhm. Es ist so wenig da, dass das ist ein Fehler, dass du nicht genug kriegst. So. Und das geht gleich alle. So. Ich glaube, dann würde ich auch einfach, ich würde dann einfach hoch.
Ich würde auch auf dem Hügel-U-Boot würde ich brutal Duftstoffe in die Luft machen. Weißt du, diese Fläschchen mit diesen Stäben drin?
Ja.
Vanille. Bei mir würde alles nach Vanille stinken.
Aber nicht Patchouli. Vanille-Patchouli-Gate. Ja.
Ich finde, das sollten wir für uns vielleicht auch schon mal wieder ein Domain sichern, das Hücke-U-Boot. Ja. Ich habe den Eindruck, das ist wieder eine brandheiße Business-Idee
eigentlich. Ich finde, das könnte eigentlich ein Projekt werden von uns. Vielleicht wird uns TV Now begleiten oder Maxdome, wie wir das renovieren.
Ein Van reicht uns nicht, ein normales Boot reicht uns, wir gehen direkt ein U-Boot.
Ja.
Oder warum nicht direkt so ein Zerstörer oder ein Flugzeugträger?
Flugzeug, Rammstein. Wir kaufen eine Flugzeugplattform auf dem offenen Meer und machen die Hücke. Weißt du, was ich gerade gedacht habe, wer unsere, eigentlich unsere erste Adresse sein müsste, wenn wir uns dafür interessieren, ein U-Boot zu kaufen? Kim.com. Der hat bestimmt noch eins. Der hat doch bestimmt alles wirklich in die Richtung.
Ich glaube, wenn man Kim.com kennt, wenn man seine Handynummer hat, da ist eigentlich, sind sehr, sehr viele Türen offen, glaube ich.
Sehr, sehr viele Sachen in Richtung Mobilität.
Ich glaube, Waffen ist kein Problem, U-Boot ist kein Problem, Shelterräume, wo man sich eindecken kann, ist kein Problem. Speicherplatz wird kein Problem mehr sein.
Auftragskiller.
Quadbike.
Leute, die deine Identität annehmen.
Ja, Helikopter.
Reptilien.
Vielleicht, also Kim.com, der Erfinder von, was war es nochmal, Mega-Upload, glaube ich. Der ja, glaube ich, jetzt irgendwie in, wo ist er nochmal, in Neuseeland, von einem deutschen oder europäischen oder US-amerikanischen Behörden, glaube ich, geflüchtet ist.
Müsst ihr dann nochmal googeln, wie das genau ist.
Ich werde es auch noch googeln. Der ist ja da, hat er sich festgesetzt, glaube ich, in so einem Anwesen. Ist er noch da?
Weiß ich gar nicht. Das letzte Mal habe ich ihn gesehen, da ist er auf so einem Golfcaddy gefahren. Ich glaube, der
Wo hast du ihn gesehen? Im Rewe-Parkplatz?
Oder? Nein, immer wenn man ein Foto von Kim.com sieht, ist er immer auf einem Mobil, entweder auf dem Jetski, auf dem Boot.
Oder auf dem Golfcaddy.
Auf dem Golfcaddy, in so einem riesen Hammer. Immer sitzt er irgendwo auf dem Mobil.
Ich habe mal Aufnahmen gesehen, wie er mit einem Helikopter flüchtet.
Wo hat er all diese Gefährte her?
Eigentlich ist das so ein Charakter wie aus GTA, aus GTA. Oder? Aber im echten Leben halt. Der hat bestimmt auch ein Casino zu Hause, wo er immer ganz traurig alleine Poker spielt, weil er keine Freunde hat.
Und gegen sich selbst verliert.
Online-Poker ist bei dem auch ein Thema, das sage ich dir. Ja. Der kennt auch Casinos.
Ja, aber im Darknet, weil sonst darf er nicht offiziell.
Ich glaube auch Kim.com, der hat nicht unbedingt ein Problem, Leute anzurufen. Ich glaube, das wäre auch so ein Typ, wenn man jetzt sagt, hey Kim, ich muss einen Arzttermin machen. Kannst du mal für mich anrufen, ich habe da ein Problem mit. Da würde ich sagen, ja klar, mache ich.
Ja, ich würde sagen, der hat seine ÄrztInnen auf Kurzwahltaste. Kardiologen hat der direkt auf der 3. Das ist so ein Typ, der voll easy die Leute anruft, weil der kennt auch für alles jemanden persönlich, der einem da weiterhelfen kann. Der hat ein Netzwerk, so stelle ich es mir vor.
Ich habe mal vor einigen Jahren ein MacBook bestellt. Das war mein erster Laptop von meinem eigenen Geld.
Ja.
Da habe ich mich so drauf gefreut. Da musste man, glaube ich, noch 3 Monate warten oder länger noch, ein halbes Jahr. Heute ist das ein bisschen anders und ich habe mich so drauf gefreut. Und dann habe ich jeden Tag geguckt, wo ist mein MacBook gerade? Ist es noch in der Fabrik? Ja. Kommt es raus? Wo ist es gerade? Und das wurde ja dann geliefert mit einer Spedition. Und ich habe das jeden Tag refreshed. Und dann auf einmal hieß es Zustellung morgen. Und dann war ich natürlich den ganzen Tag mega hyper. So, jetzt kommt es gleich. Und es ist dann erstmal nicht gekommen, weil ich plötzlich gesehen habe, es wurde von einer anderen Person angenommen. Und zwar stand dann noch dazu ein Geschäft. Oha. Und ich habe das Geschäft gekannt, weil es ein sehr großer Elektronikfachhandel ist in der Schweiz. Ein Online-Versandhandel eigentlich. Und dann habe ich so gedacht, das ist doch mein MacBook. Warum ist das jetzt plötzlich da gelandet? Meine einzige Erklärung war dann, ja, die haben wahrscheinlich ein Paket voll MacBooks ausgeliefert und meins war wohl da drin und die haben das angenommen.
Als Verkaufsware.
Die haben wahrscheinlich gedacht, es gehört dazu. Die Person, die das ausgeliefert hat, hat es fälschlicherweise dazugelegt zu ihren bestellten MacBooks, die sie dann weiterverkaufen. Und meins war dann dabei und das hieß für mich natürlich, und da kommt die Klammer zu Kim.com, dass man da anrufen muss bei der Spedition. Und du kennst vielleicht, bei der Spedition anrufen, also so große Paketzulieferdienste, das ist erstmal geht es darum, die Leute abzuwimmeln, in sie in Warteschleifen zu fädeln und da kommt man nie mehr raus. Und das wusste ich und ich hatte keinen Bock. Ich habe mich nicht getraut, da anzurufen mit meinem Anliegen. Ich war da auch noch etwas jünger. Und wenn ich damals Kim.com gehabt hätte, hätte ich erstmal kein MacBook bestellen müssen wahrscheinlich, weil hätte ich so einen Rechner bekommen. Aber zum Glück hat mein Bruder dann für mich angerufen. Aber es war wirklich der schlimmste Tag, weil es hat sich dann wirklich rausgestellt, dass die das sonst weiterverkauft hätten. Mein MacBook, was ich schon bezahlt habe, mein Laptop.
Oh, scheiße. Du hättest es ihm nochmal abkaufen können.
Ja, ich hätte dann online das bestellen müssen.
Das ist richtig scheiße. Aber ich liebe es, dass es Leute gibt, die sagen, ey, ich weiß, dir fällt es schwer, ich rufe dich da an. Weil manchen Leuten fällt es nicht so schwer, vor allem auch für andere Leute das zu machen. Und ich hatte dasselbe Problem. Ich hatte das schon so oft, dass ich mich nicht getraut habe, irgendwo anzurufen. Mhm. Das Ganze hat seinen Höhepunkt erreicht, als ich bei diesem Discounter, von dem ich ja schon mal erzählt habe, habe ich ja mal gearbeitet. Und es war wirklich, es waren beschissene Arbeitsbedingungen. Die Leute waren nicht nett zu mir. Es war einfach schrecklich. Es war ein unheimlicher Druck. Auf Geschwindigkeit muss man arbeiten. Irgendwann war es so, dass ich vor jeder Schicht wirklich einen halben Breakdown hatte und ich wusste aber, ich muss da jetzt hin. Und es war wirklich so eine halbe Panikattacke jedes Mal. Und irgendwann hatte ich auch noch einen schlechten Tag und so und ich wusste, jetzt muss ich da hin. Und eine Freundin und Kommilitonin von mir hat mich dann zur Arbeit gefahren. Und ich hatte in dem Auto vorher so eine Panikattacke, dass ich gesagt habe, ich kann das nicht machen, ich kann nicht da hingehen. Und dann standen wir schon vor dem Laden und dann hat sie einfach gesagt, so, ich rufe da jetzt an und sag, du kannst nicht kommen, du bist umgekickt mit dem Fuß. Und dann ich so, okay, sowas geht. Und dann hat sie einfach da angerufen und gesagt, dass ich nicht kommen kann, weil ich einen Unfall hatte mit meinem Fuß. Und ich war einfach so erleichtert in dem Moment, weil ich hätte mich nicht getraut, irgendwas zu sagen. Ich hätte diese Schicht gemacht und ich wäre fix und alle gewesen. Aber ich bin dann tatsächlich auch nie wieder dahin gegangen. Und da muss man sagen, das hätte ich vielleicht besser machen können. Da hätte ich vielleicht mal ordnungsgemäß kündigen können. Aber ich bin dann einfach nie wieder hingegangen, weil danach waren die waren mega sauer, dass ich halt nicht da war, was ich auch verstehe, weil die natürlich nur wenig Leute sind. Ich habe es einfach nicht geschafft in der Situation. Aber die waren dann mega sauer, dass ich nicht vorher abgesagt habe. Und dann waren die so sauer, dass ich dann noch mehr Angst hatte, zur Arbeit zu gehen. Und dann konnte ich also gar nicht mehr gehen. Dann bin ich einfach nicht mehr gegangen. Und dann dachte ich so, jetzt werden die mir bestimmt meine Kündigung schicken. Und dann kam auch ein Brief von dem Laden. Und ich dachte so, oh Gott sei Dank, endlich die Kündigung. Und dann stand da drin, sie fordern mich auf, sofort meine Arbeit wieder aufzunehmen.
Du hast ja noch einen zweiten Knöchel.
Oh Gott,
mit dem geht's ja.
Das war wirklich unglaublich. Und da habe ich gesagt, nein, da habe ich einfach versucht, das zu ignorieren. Und ich habe die einfach dann geghostet. Mega schlimm, aber es ging einfach in der Situation nicht anders.
Ja, guck mal, das wird mit dem Höcke-U-Boot nicht passieren. Hast du immer eine Ausrede? Kannst du immer sagen, sorry, ich kann nicht gerade auftauchen, ist Sturm. Geht nicht.
Muss, ist echt ich so.
Muss unter Wasser bleiben.
Es gibt so viele Gründe, warum wir dieses U-Boot jetzt brauchen.
Boah, ich habe auch immer Angst bei Telefonaten. Und zwar nicht vorm Telefonat. Natürlich das auch. Schweiß, ganzen Tag, Stress, weil ich 5 Minuten telefonieren muss. Um 16 Uhr bin ich schon um 8 Uhr morgens nervös.
Ja.
Aber was ich gemerkt habe, es gibt auch einen Telefonnachklapp bei mir, wo ich dann telefoniert habe und dann wirklich die Freude der Erlösung habe. Und dann sage ich erstmal, yes! Oh! Und dann manchmal einfach auch nur,
nailed it!
Oh! Oder so. Manchmal auch, boah, war das jetzt unfreundlich? Das war jetzt ein richtiges Arschloch. Und dann zweifle ich plötzlich an mir, scheiße, habe ich das Telefon wirklich richtig aufgelegt?
Oh.
Habe ich das wirklich, das Telefonat beendet? Und dann gucke ich immer noch auf mein Handy, um zu gucken, ob ich wirklich das Telefonat beendet habe. Und es hat sich wirklich so automatisiert bei mir, dass ich immer denke, scheiße, das wäre es jetzt noch. Das wäre komplett quasi mein Telefon-Character, von dem ich immer versuche, seriös zu wirken, wird total gebrochen dann.
Ist ja eigentlich ein halber Introvert-Tipp zu sagen, wenn ihr auflegt, guckt erstmal nochmal auf euer Handy, ob ihr wirklich aufgelegt habt und erst dann gebt ein Laut von euch. Das kann einem wirklich zum Verhängnis werden, wenn das alter Ego aufgelegt hat, aber nicht wirklich aufgelegt hat und plötzlich seid ihr so, oh, geil, das habe ich mir wieder richtig genäht.
Übrigens auch bei Zoom-Meetings mit der Kamera ist bei mir dasselbe. Wenn ich das vorbei habe, dann mache ich reflexartig den Laptop zu,
ja, ich
weil
auch.
Ich auch sicher
ich
sein
auch.
Will, dass sie mich nicht mehr sehen.
Ja, genau.
Weil dann erstmal stehe ich auf, dann sieht man, dass ich nur eine Boxershorts trage. Dann schlage ich mal mir selber ein, weil ich so Freude habe, dass ich es wieder geschafft habe.
Ist echt so. Aber es ist echt diese Panik. Naja, jedenfalls muss ich jetzt hier mal ganz kurz auf ein anderes Thema kommen. Und zwar habe ich eine Drinsider-Frage für dich.
Mhm.
Ihr kennt ja vielleicht die Rubrik Drinsider, da stellen wir uns Fragen aus dem alltäglichen Leben, wie kann man das Problem lösen?
Schwer investigativ,
ja.
Wo es am Ende auch immer eine Lösung geht, eindeutig, wie man es lösen kann für die Gesamtgesellschaft.
Der Wir-Vorschlag quasi.
Richtig.
Schieß ab, den Trainer.
Drinsider, scharf nachgefragt.
Ich hatte vor einigen Jahren mal eine Situation. Und ich möchte dir die kurz schildern. Ich habe ja mal einen Song aufgenommen mit Mine, der Sängerin. Liebe Grüße übrigens, herzlichen Glückwunsch zu den Kindern. Und ich war da zu Gast in ihrem Studio und habe das da aufgenommen. Und das war irgendwo in Baden-Württemberg. Und es war wirklich im höchsten Sommer, also Juli, August, irgendwie so.
Niemand will nach Baden-Württemberg.
Ja, ich musste. Und es war sehr heiß. Es war wirklich überdurchschnittlich heiß. Es war irgendwie, keine Ahnung, 36 Grad oder so. Also wirklich heiß. Und ich bin mit der Bahn morgens gefahren, da war noch alles okay. Es war zwar mega heiß, aber okay. Dann haben wir das aufgenommen und dann bin ich am Abend zurück. Und am Abend, wo so wirklich Peak-Hitze war, so. Und es war dann so immer noch um die 35 Grad. Und ich musste mit dem ICE zurück. Und dann bin ich rein in den ICE. Und ich habe gemerkt, 3 ICEs vorher sind ausgefallen. Das heißt, alle Leute, die jemals in diese Richtung Köln fahren wollten, sind dann in diesen ICE eingestiegen. Der ICE war so voll, dass man kaum einsteigen konnte. Und die Klimaanlage im ICE war ausgefallen. Es waren in dem Zug sicher über 40 Grad, eher so 45 Grad. Also wirklich schon so, dass du denkst, du stirbst gleich. So war das. Und ich bin in diesen Zug eingestiegen und ich hatte einen Platz reserviert. Und ich bin da natürlich gar nicht hingekommen, weil der so voll war. Ich konnte mich nicht zwischen den Leuten durchquetschen. Und dann habe ich gesagt, komm, scheiß drauf. Ich kann jetzt auch nicht mich da eine halbe Stunde lang durchwursteln und dann einer Person sagen, bitte stehen Sie auf, ich habe hier reserviert. Würde ich mich niemals trauen, vor allem nicht, wenn ich alleine bin. So. Also habe ich gesagt, ich stehe jetzt einfach hier im Gang. Und dann habe ich so nach 10 Minuten habe ich gemerkt, okay, das ist irgendwie nicht so geil. Es geht mir gar nicht so gut. Mein Wasser war leer und es war war so heiß und überall um mich rum waren Menschen. Ich war wirklich kurz vorm Kollabieren. Ich habe schon gemerkt, langsam wird mir so grisselig vor Augen. Mhm. So kurz vor, ich falle in Ohnmacht.
Die
so.
Knie werden weich, die Arme genau. fangen an zu säuseln.
Genau. Und das Erste, was ich gedacht hatte, wie peinlich, du kannst doch jetzt nicht in Ohnmacht fallen. Die Leute können dich gar nicht halten oder so. Das geht gar nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, du musst jetzt zu deinem Platz gehen. Irgendwie mit letzter Kraft musst du dich da hinschleppen und musst auf deinen Platz bestehen. Das ist etwas, was mir so widerstrebt. Es war mir so unangenehm. Aber ich musste, weil ich dachte, ich falle sonst einfach in Ohnmacht. Und dann habe ich mich da durchgequält. Und dann saß auf dem Platz auch noch wirklich die einzige ältere Frau im ganzen Waggon mit ihrer Tochter daneben. Und dann musste ich wirklich da durch und hast dann gesagt, Entschuldigung, sie sitzen auf meinem Platz. Mhm. Es tat mir auch wirklich so leid. Und die waren auch richtig, haben mich richtig böse angeguckt. Und die Tochter ist dann aufgestanden und hat die Mutter auf ihren Platz gelassen und so. Mhm. Das ist schon okay. Aber es tat mir trotzdem unendlich leid und ich musste dann aber sitzen, um der Ohnmacht zu entgehen. So, das ist die Situation. Und die Frage ist, sollte ich in so einer Situation, voller ICE, keine Klimaanlage, kein Wasser, kurz vor Ohnmacht, sollte ich die Ohnmacht in Kauf nehmen und es einfach über mich ergehen lassen? Oder sollte ich mich durchkämpfen durch einen viel zu vollen Waggon, der einzigen alten Frau weit und breit sagen, sie soll aufstehen in einem Zug, wo es eh egal ist, wo wer sitzt, weil alle irgendwie teilweise schon an den Schaltern fest, keine Ahnung, alle liegen durch die Gegend. Was sollte ich tun?
Finde ich auch ganz schön, weil der Konflikt zeigt, auf welchem Drini-Level wir uns bewegen. Ja. Entweder Ohnmacht oder eine fremde Person ansprechen. Das ist es nämlich.
Das ist echt so.
Und du hast nicht gesagt, ne, dass es dir nicht gut geht. Das hast du nicht gesagt. Man natürlich nicht Aufsehen erheben möchte. Genau.
Und das Schlimme war, ich saß dann ja die ganze Fahrt neben der Frau und ihre Tochter musste ja dann stehen. Und die haben mich natürlich auch die ganze Zeit böse angeguckt. Die waren ja mega angepisst von mir. Aber ich musste halt da wirklich auf engstem Raum dann da sitzen. Und die Fahrt ging ja noch irgendwie 2-3 Stunden. Also es war nicht kurz so.
Es gibt ja auch noch den anderen Konflikt. Erstens ohnmächtig werden und Notarzteinsatz riskieren. Der ganze Zug muss halten. Versus eine alte Frau muss aufstehen. Und ein bisschen die Beine zappeln lassen. Klingt für mich ehrlich gesagt nach einem Ferdinand von Schirach-Roman, eine Verfilmung.
Ja, das ist auch eine Grauzone.
Mit Ulrich Mattes als Schaffner, Lars Eidinger als Bordbistro. Eine Person opfern oder einen ganzen Zug opfern.
Currywurst im Bordbistro. Da wird die ein oder andere Curryträne verdrückt.
Ich sage ja immer, man soll die betrieblichen Abläufe in der Bäckerei, wenn man Brötchen bestellt, nicht stören. Man soll sie nicht stören an der Supermarktkasse.
Ja.
Und ich bin der Meinung, auch bei einer Reservation soll man die betrieblichen Abläufe im Zug nicht stören.
Ja.
Deswegen sage ich mir immer, Chris, du kannst guten Gewissens die Leute von deinem Platz wegschicken, weil das Risiko ist ja auch, nehmen wir jetzt mal an, der Zug wäre nicht so voll gewesen.
Ja.
Und es hätte noch freie Plätze gegeben. Und dann hättest du dich wahrscheinlich lieber woanders hingesetzt, auf einen freien Platz, der gegebenenfalls reserviert ist. Und dann deinen eigentlichen reservierten Platz der älteren Dame überlassen.
Ja.
Da ist aber natürlich das Problem, da könnte natürlich dann niemand kommen zu deinem Platz und dich ansprechen.
Ja, und dann kannst du nicht mehr sagen, Entschuldigung, Sie sitzen aber auf meinem Platz.
Genau, das wäre dann peinlich.
Das wäre richtig peinlich.
Und was ich auch schon gesehen habe, Leute, die sagen, ich habe hier reserviert, aber bleiben Sie ruhig sitzen, ich setze mich darüber. Was auch eine unangenehme Situation ist, weil für die Person, die da sitzt auf dem reservierten Platz, die fälschlicherweise den reservierten Platz eingenommen hat, hat dann ein schlechtes Gewissen.
Ja.
Man will ja eigentlich keine Aufsehen erregen.
Ja, ich komme mir auch immer so dumm vor, wenn ich den Leuten sagen muss, Entschuldigung, ich habe hier reserviert. Aber eigentlich ist es ja so. Also man hat ja auch für den Platz bezahlt und so. Und eigentlich ist es ja auch nicht böse gemeint. Man will ja nicht die Leute irgendwie vertreiben oder so. Es geht einfach nur darum, dass man auf seinem Platz sitzen will. So. Aber es ist auch wirklich so, dass viele, vor allem in Deutschland, wenn die Deutschen in den Waggon kommen, sagen, da habe ich reserviert. Hier, ich zeig's Ihnen, das steht hier schwarz auf weiß. Und ich so, jo, chill, ich habe es einfach nicht gesehen. So. In den meisten Fällen sind die Leute schon so aggressiv, wenn sie sehen, jemand sitzt auf ihrem Platz, dass sie einem direkt unterstellen, man wollte ihnen den Platz wegnehmen. Mhm. Dabei checkt man es oft nicht oder es wird gar nicht angezeigt. So. Also wenn man schon die Leute vertreibt von dem Platz, dann muss man auch sagen, Entschuldigung, ich habe diesen Platz reserviert.
Genau, und ich finde, natürlich bist du im Recht, auf deinen Platz Anspruch zu erheben, weil es ging dir auch nicht gut. Du hast also, ich finde, moralisch, ethisch richtig gehandelt, weil die Tochter der älteren Frau konnte ja aufstehen. Ihr ging es ja gut wahrscheinlich.
Ja.
Die ältere Frau konnte trotzdem sitzen und du, kurz vorm Kollabieren, konntest auch sitzen. Also ich finde, das ist der richtige Weg, wie du es gelöst hast.
Dankeschön.
Die nächste Frage ist jetzt natürlich, wie geht man dann auf eine Person zu, die auf dem reservierten Platz sitzt? Wir wissen, okay, wenn man einen Platz reserviert hat, kann man dorthin und die Person wegschicken. Aber wie macht man das? Und ich finde, du hast es richtig erklärt und das fehlt mir auch ein bisschen in Deutschland. In Deutschland hat man den Eindruck, habe ich zumindest so das Gefühl, wenn jemand auf dem Platz sitzt, der reserviert ist, will die Person was Böses, die dort sitzt. Und man selber muss sich verteidigen.
Mhm.
Anstatt, dass es einfach so ist, die Person setzt sich hin, weil da sitzt niemand und möchte einfach noch die Station, die zwei Stationen sitzend verbringen.
Ja.
Und geht dann von alleine, wenn jemand kommt, der sagt, hier ist mein Platz, der reserviert ist. Ich finde, man muss immer eine Entschuldigung vorausschicken.
Ja.
Wirklich so zu Kreuze gekrochen kommen und sagen, Entschuldigung, Sie,
ja.
Ich glaube, das hier ist mein Platz, den ich reserviert habe.
Ja,
das ist doch das Wording. Die 62,
ja,
richtig?
Das ist das Wording.
Und dann lässt man nämlich auch der Person die Möglichkeit, selber zu verifizieren, ja, das ist die 62. Die Person, die dann sitzt, gewinnt die Erkenntnis selber,
ja,
und steht dann auf und geht und man sitzt dahinter.
Ja.
Und man hat einen Seelenfrieden, man hat keinen Streit und man hat auch kein Aufsehen erregt.
Ja, es wäre schon viel gewonnen, wenn Deutsche das nicht immer so forsch machen würden.
Ich würde jetzt lügen, wenn es in der Schweiz nicht auch etwa so ist. Da geht man einfach hin und hat eine hochrote Birne und sagt, den schicke ich jetzt weg. Und dann baut man ganz viel Konjunktiv ein, damit es nicht so asozial
ist. Das
ist so speziell. Ja, so speziell, aber ich bin Platz.
Ja, ja, nee. Also ich glaube, der Ton macht die Musik, vor allem in solchen Situationen. Und ich weiß, wie unangenehm es ist, Leute von einem Platz zu verweisen. Aber man kann das durchaus freundlich machen. Und man muss vor allem, man muss in die Situation gehen und bei dem Menschen vom Besten ausgehen. Nämlich davon, dass er weiß, dass sein Platz reserviert ist und dass er sich sagt, ich sitze jetzt nur so lange hier, bis die Person kommt. So, davon muss man ausgehen. Und nicht davon, dass die irgendjemand, dass da jemand einen Sitzstreik macht auf deinem Platz, weil er unbedingt da sitzen will. Das ist
politischen
wirklich so deutsch.
Sit-in.
Wirklich. Ja, das finde ich gut, dass wir mal darüber geredet haben. Es ist ja auch ein Thema, was uns alle mal irgendwann begleitet.
Das ist sehr universell und ich sag mal so, Podcast und Bahn fragen.
Das kommt Anekdoten, an.
Das geht Hand in Hand.
Ja, ja, so ist es.
Bin mir auch sicher, jetzt letztens beim Bahnstreik, da sind bestimmt wieder 20, 30 neue Podcasts gesprießt. Einfach aus Bahnanekdoten, die man so erlebt hat.
Ja, von den Leuten, die dann plötzlich Zeit hatten, weil die Bahn nicht gefahren ist.
Haben wir damit deine investigative Drinsider-Frage beantwortet?
Ich glaube, ja.
Ich glaube, ein für alle Mal, das können wir ad acta legen.
Das kann zu den Akten gelegt werden.
Case closed.
Drinsider, scharf nachgefragt.
Noch was zu Bahn. Wenn ich einen Platz reserviere, dann gucke ich ja immer, das ist auch eigentlich ein kleiner Intro-Tipp, machen wahrscheinlich die meisten Leute so, dass man direkt bei der Gepäckablage einen Platz reserviert oder am Eingang, so dass man niemanden hinter sich hat. Ich mag das nämlich gar nicht, wenn ich da meine Hausboot-Dokus gucke auf Netflix, dass mir da jemand reinklotzt.
Ja, das wäre mir auch peinlich, wenn das jemand sieht.
Das ist richtig peinlich. Das Problem ist, wenn man dann an der Tür sitzt, dann kann es sein, ich bin mir nicht so ganz sicher, wie diese Sensoren funktionieren, aber ich hatte schon mal den Fall, dass dann die ganze Zeit diese elektronische Schiebetür auf und zu geht.
Ja.
Und das ist natürlich wirklich komplett das Gegenteil von dem, was man als Trainee bei einer Bahnfahrt will.
Vor allem schön bei so einer Strecke wie München-Berlin.
Ja, dann hört man dann auch manchmal von zwei Sitzreihen weiter vorne, zieht aber ganz schön hier, ne?
Ja.
Oder manchmal so und guckt so rum.
Ja.
Und da kriegt man die Blicke dann. Und da würde man einfach nur gerne diese Tür einmal blockieren und einfach mit dem Knopf zudrücken. Und das fällt mir gerade noch was anderes ein.
Mhm.
Bei Aufzügen, ne?
Ja.
Sehr spezielle Situation, fremde Leute auf engstem Raum.
Ja.
Und natürlich gilt es mit allen Mitteln zu verhindern, dass irgendeine andere Person in den Aufzug kommt, in dem man gerade schon steht.
Ja.
Und es gibt ja diese Zu-Taste, das Schließen-Taste. Und das ist ja eigentlich eine gute Erfindung.
Ist der Freund der Drinnis.
Genau, man kann drücken und dann, was passiert? Die Tür geht nie direkt zu.
Ja,
ich habe manchmal den Eindruck, da sind auch die Drähte extra nicht angelötet. Das ist nur so ein Fidget-Button für die Leute, damit man sich so ein bisschen nervös austoben kann. Da passiert aber rein gar nichts.
Ja, stimmt.
Man geht rein, irgend so ein Johannes kommt mit einem Anzug angelaufen, wo man sagt, da habe ich jetzt gar keinen Bock, dass der mit einem Bluetooth-Headset die Ohren voll labert auf der 10 Sekunden Aufzugfahrt. Da drücke ich lieber mal schnell, aber es passiert nie was.
Und ich bin der Meinung, die Sekunden von dem Drücken auf den Knopf der Tür geht zu-Taste bis zu Johannes läuft den Gang entlang, das sind die längsten Sekunden der Welt, bis dann die Tür zugeht. Das ist wirklich unglaublich, da kannst du dein ganzes Leben zieht an dir vorbei und so bitte, 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 geh zu, bevor der Johannes hier mit seinem Rollkoffer reinkommt und seinem Headset. Und wirklich, das ist das Schlimmste. Und manche so richtig alte Aufzüge, vor allem, ich muss wirklich sagen, in Köln gibt es viele an so Bahnhöfen, die so richtig alt sind. Und dann drückst du da drauf und dann dauert das so 40 Sekunden, bis dann mal die Tür zugeht. Das ist wirklich der absolute Drinni-Horror.
Vor allem in Bahnhöfen, da will man ja auch schnell wieder raus sein, aus anderen Gründen. Da will man schnell losfahren und schnell wieder raus, weil es auch einfach manchmal, gut, hat ein Geschmäckle einfach durch in der Luft, kann man so sagen. Aber die Aufzugfahrt beginnt nicht erst im Aufzug, sondern für mich beginnt die schon vorher. Und zwar, wenn man sieht, okay, der Aufzug ist da hinten und es bewegen sich schon Personen in diese Richtung, dann heißt es für mich abschätzen, Tempo anziehen, zu Fuß, überholen oder stark drosseln. Und zwar so stark drosseln, dass die Personen, die dann in den Aufzug einsteigen vor einem, nicht in die Versuchung kommen, einen zu fragen, möchten sie nicht auch noch einen. Das heißt, man muss wirklich, ich würde mal sagen, 25, 30, 40 Meter.
Und Augenkontakt Abstand, meiden.
Genau, am besten gar nicht irgendwo hingucken, vielleicht noch ein Telefonat simulieren, dass man da nicht noch gefragt wird.
Ja, die Situation habe ich aber oft. Ich will in den Aufzug rein mit einem großen Koffer und dann sehe ich plötzlich vor mir eine andere Person, die auch in den Aufzug geht. Da ist noch rechtlich Platz im Aufzug, aber dann kriege ich plötzlich ein ganz wichtiges Telefonat und muss mich zur Seite wegdrehen, dass ich gar nicht mehr angeguckt werde und die Person dann leider alleine fahren muss, damit ich das nächste Mal alleine fahren kann. Habe ich schon oft gemacht.
Es gibt auch die Experten, da steht man im Lift, vielleicht auch schon zu zweit. Man denkt so, ah cool, mit dem Gepäck, das passt gerade so schön. Und dann kommt jemand und sagt, ich komme jetzt auch noch rein, ne? Ja. Mit drei Taschen, mit so einem Surfbrett oder einem Fahrrad.
Das passt auch noch.
Und es wären einfach 15 Sekunden unangenehme Fahrt.
Mit meinem E-Bike.
Man hat eine gute Ausgangslage, wo man denkt, okay, die Person, mit der, die jetzt hier noch drin ist, mit der kann ich mich arrangieren. Man hat sich abgefunden. Die 10 Sekunden, die jetzt gleich folgen werden, die unangenehmen 10 Sekunden, wo niemand was sagt und man versucht auch das eigene Schnaufen zu unterdrücken, weil es halt unangenehm ist, wo die Nase pfeift, die werden plötzlich zu unerträglichen Sekunden, weil jemand mit seinem irgendwie Mountainbike reinkommt oder mit seiner großen North Face Tasche, wo er die Sportkleidung drin hat.
Und die Leute, die das Selbstbewusstsein haben, da noch hinzuzustoßen, sich da noch reinzuquetschen, das sind auch die Leute, die dann plötzlich anfangen, im Aufzug noch Smalltalk zu machen.
Es gibt auch Leute, die fragen mich, was ist der Unterschied zwischen Draußi und Draußi? Und da würde ich sagen, das ist ein Draußi. Jemand, der jetzt hier reinkommt und sagt, ich passe da schon noch rein mit meinen 4 Duffelbags. Das ist jetzt nicht ein Draußi, würde ich sagen.
Nee, das ist kein Draußi.
Interessant sind ja auch die Leute, die dann im Lift drin sind. Man hat sich abgefunden, okay, man muss jetzt zu zweit oder zu dritt fahren. Der Duffelbag-Man ist auch dabei.
Duffelman.
Und dann gibt es die Experten, die dann die 10 Sekunden Stille nicht ertragen.
Oh ja.
Die dann in die Offensive gehen. Das hatten wir auch schon mal bei einer Schlossanekdote, wo die Leute auf einen zukommen, wo man einfach dieses Vakuum von Stille nicht erträgt. Und dann manchmal einfach so Wortfetzen hinwirft. Auch manchmal so halbes Selbstgespräch, wo die, glaube ich, den Eindruck haben, jetzt steigt man darauf ein, wenn es irgendwie so heißt, oh, jetzt muss ich gleich Gleis 4, muss hier auch noch jemand zum Gleis 4? Der Zug hat ja
niemand schon, reagiert.
Oder wo ist denn hier der Zahnarzt? Ich muss gleich zum Zahnarzt. Wo geht's denn hier hin? Wo muss ich denn
da? Ganz schön schwül, oder?
Das Wetter, das drückt heute.
Ich verstehe es einfach nicht. Und was ich auch nicht verstehe, ist Leute, die dann im Aufzug, oft ist man ja mit einem Pärchen im Aufzug, wo man so denkt, okay, wir sind jetzt hier, ich bin hier quasi allein und dann ist noch ein Pärchen dabei. Und die meisten Leute halten sich an den Aufzugkodex, dass man einfach die 20 Sekunden Stille, die lässt man über sich ergehen und dann geht man getrennte Wege. Ja, so ist es einfach. Unkompliziert, unangenehm, aber unkompliziert. Mhm. Und manche Pärchen sind dann so, und auch andere Leute, die zu zweit im Aufzug sind, die wollen dann trotzdem reden, aber die denken dann, oh, es ist noch eine Person dabei, jetzt müssen wir flüstern. Ja. Und ich denke so, ja, super, wir sind auf 2 Quadratmeter und wenn ihr jetzt flüstert, dann höre ich euch ganz bestimmt nicht, weil ich bin ja immerhin 30 Zentimeter von euch entfernt. So, und dann denke ich mir so, spart euch doch einfach, ey. Ich sitze quasi, ich kann euren Atem auf meinem Nacken spüren. Hört auf zu flüstern. Ich kann genau hören, dass ihr heute Abend noch mit der Karin in der Barcelona einen Cocktail trinken geht. Spart es euch einfach.
Flüstern ist noch schlimmer als Stille.
Also, wirklich?
Unangenehme Stille ist weniger schlimm als flüstern. Ja. Und laut reden ist auch weniger unangenehm als flüstern. Also ich würde sagen, flüstern ist das Schlimmste. Das Zweitschlimmste ist so sprechen, egal. Stille ist der neutrale Zustand.
Ja.
Gibt es eine Situation, wie man eine Aufzugfahrt auch angenehm machen kann?
Ich glaube nicht.
Treppensteigen,
aber manchmal geht's halt nicht.
Rolltreppe,
ja. Rolltreppe ist sowieso super.
Rechts stehen, links gehen. Eine Regel, die, finde ich, in unserer Gesellschaft nicht genug wiederholt werden kann.
Das stimmt. Rechts stehen, links gehen, Leute. Verinnerlicht es bitte.
Das ist wie bei Armin Laschet. Boah, politische Gags.
Oh Gott, Spitz, Puff, Puff. Nee, aber ist eine gute Drinni-Regel, weil dann mit rechts gehen, links stehen. Nee, rechts stehen, links gehen.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob es links und rechts.
Nein, vielleicht rechts stehen, links gehen. Damit haltet ihr dann nämlich nicht den Betrieb auf.
Genau, Betrieb, der muss weitergehen. Einfach immer gehen, im Zweifel gehen.
im Zweifel nach vorne. Und bitte nicht kurz hinter einer Rolltreppe einfach stehen bleiben. Das sind die Schlimmsten.
Wo muss ich denn jetzt hin?
Jetzt muss ich mal auf den Plan gucken. Und dann ziehen die auf einmal ihre, ihre Straßenkarte auf, über 2 Meter, und 50 Leute rennen in die Reihe. Das ist einfach der Wahnsinn.
Ich träume sowieso von der durchgehenden Rolltreppe. Also die Rolltreppe geht nach dem Treppenabschluss noch weiter und man fährt einfach.
Ja.
Man fährt einfach wie im Flughafen.
Ja, bis nach Hause, bis zur Haustür.
Das wäre schön.
Lass uns doch jetzt mal die Rolltreppe aus der Folge rausnehmen. Einfach so friedlich aus der Folge rausfahren. Und natürlich stehen wir rechts, ne?
Wenn ich eine eigene Show hätte, dann hätte ich keine Showtreppe so beleuchtet, sondern ich hätte eine Rolltreppe.
Hoch und auch wieder runter unten. Finde ich sehr gut. Ja, also Leute, das war die 40. Folge Drinnies. Unfassbar.
Es war sehr schön, Julia, mit dir. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
Das kann ich nur zurückgeben.
Und an die Leute da draußen, denen es vielleicht gefallen hat und uns seit 40 Folgen oder auch noch nicht so lange zuhören und ihr den Podcast mögt, dann könnt ihr uns gerne abonnieren. Folgt uns auf Instagram, abonniert unseren Podcast in eurer bevorzugten Podcast-App. Lasst uns vielleicht eine Bewertung da bei iTunes Podcasts. Das hilft uns immer sehr. Darüber freuen wir uns.
Dazu noch eine Sache. Es gibt keinen Drinnies Instagram-Kanal. Es gibt nur einen Fan-Account. Unsere Kanäle heißen Chris Sommer und Julia Becker. Das sind die einzigen, die wir verwalten. Kommt doch mal vorbei. Und falls ihr ein U-Boot habt, meldet euch. Wir kaufen es euch eventuell ab. Und damit wünschen wir euch eine schöne Woche. Bleibt drin, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
Tschüss und auf Wiederhören.
Tschüss.
Drinnies, der Podcast aus der Komfortzone.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.